Gelobt sei Jesus Christus.
In Ewigkeit. Amen.
Ein Grüezi und ein herzliches Willkommen seid Ihnen, Andrea Marti. Heute spricht Kaplan Dr. Tobias Hauenstein über das zentrale Geheimnis des Glaubens, das Gebet, den ehrlichen Dialog mit Gott. Wie wir beten, warum Gott uns zuhört und wie sich Gebet im Alltag als lebendiger Dialog entfaltet. Davon wollen wir heute gemeinsam hören, lernen und die Stille als Raum der Begegnung erfahren. Möge der Heilige Geist unsere Herzen öffnen und uns in Jesu Namen näher zu Gott führen. Wir wünschen Ihnen, liebe Hörerfamilie, viel Erbauung und geistlichen Gewinn.
Gelobt sei Jesus Christus in Ewigkeit. Amen. Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, Sie hören Kaplan Tobias Hauenstein. Ich bin ein Weltpriester, ein Diözesanpriester aus dem kleinen Erzbistum Vaduz in Liechtenstein. Es freut mich sehr, dass ich heute beginnen darf, über ein Thema zu Ihnen zu sprechen, das mir selbst sehr am Herzen liegt. Das Thema heißt das Gebet, Dialog mit Gott. Das ist natürlich so viel Stoff, dass das nicht in eine Sendung passt. Ich fange jetzt mal an, die Sendung zu machen. Ich weiß nicht, wie viele Sendungen das werden, vielleicht 2 oder 3, vielleicht auch 4. Warum ist mir das Thema das Gebet ein Herzensanliegen? Ich bin hier natürlich jetzt kein ausgewiesener Spezialist, wie jetzt Professoren für Spiritualität oder anderes. Aber ich würde mich doch als betenden Menschen bezeichnen. Und ja, es ist eine Gnade, dass wir beten dürfen. Wenn ich zu den Schülern spreche im Fürstentum, dann sage ich ihnen, schau mal her, das ist ja eine Gnade, dass wir mit Gott sprechen dürfen. Wir sind arme Sünder. Wir haben bei uns in Liechtenstein den Fürsten, der hat eine ganz schöne Burg, ein Schloss oberhalb von Vaduz. Und da kannst du nicht einfach hingehen und kannst da klingeln und sagen, hallo, ich wollte mal Hallo sagen, mit Ihnen eine Limo trinken oder einen Kaffee. Da wird dann der Wächter wohl sagen, sind Sie nicht böse, aber wir kennen Sie ja gar nicht, Sie können hier nicht einfach hineinspazieren. Der liebe Gott ist unendlich viel größer als ein Fürst oder ein Kaiser. Er ist unendlich heilig und erhaben und trotzdem ist er auch so demütig, möchte ich sagen, dass er jederzeit sich freut, wenn wir zu ihm kommen. Er ist immer online sozusagen und jedes Gebet wird beantwortet werden. Jedes Gebet wird belohnt werden. Das ist auch schön, wenn wir als kleine Sünder zu Gott beten, dass wir uns mit dem Gebet sogar Schätze für den Himmel sammeln können, weil halt ein Gebet, das wirklich auch den Namen Gebet verdient, auch immer ein Zeichen ist von Glaube, von Hoffnung, von Liebe. Wenn ich nicht an Gott glauben würde, dann würde ich nicht beten, wenn ich nicht auf Gott hoffen würde und denken würde, dass das Gebet wichtig ist und Segen bringt, dass ich doch den Willen Jesu Christi erfüllen möchte, der gesagt hat, betet alle Zeit. Und natürlich dann, dass wir uns bemühen auch, dass unser Gebet von Liebe beseelt ist. In dieser ersten Folge möchte ich einmal eine Übersicht geben über die verschiedenen Themengebiete hier. Erst einmal eine Definition versuchen. Was ist Gebet? Man kann sagen, Gebet ist die lebendige Beziehung des Menschen zu Gott. Gebet ist ein persönlicher Dialog zwischen dem Geschöpf und seinem Schöpfer. Der Katechismus der katholischen Kirche sagt hier Nummer 2559, das Gebet ist die Erhebung der Seele zu Gott oder die Bitte an Gott um die rechten Güter. Hier angelehnt nach dem heiligen Johannes von Damaskus. Oder eine andere klassische Definition lautet, Oratio est elevatio mentis in Deum, Gebet ist die Erhebung des Geistes zu Gott. Gebet ist also Dialog. Gott spricht, der Mensch antwortet. Es kann auch umgekehrt sein. Der Mensch spricht, Gott antwortet. Nicht wie so ein Monolog. Wir leben in einer Zeit, wo viele zwar gerne sprechen, aber nicht gerne zuhören. Wenn es ein wirklicher Dialog ist, dann kann jeder eben das sagen, was er sagen möchte. Und der andere geht auch darauf ein, nimmt das ernst und versucht da auch dann segensreich zu interagieren, wenn ich das mal so ausdrücken kann. Gebet ist ein Zeichen der Beziehung zwischen Mensch und dem Gott und dem lieben Gott. Gebet ist ein Gnadenmittel, sogar das Gnadenmittel schlechthin, neben den Sakramenten. Gebet ist, wie schon gesagt, ein Ausdruck von Glaube, Hoffnung und Liebe. Eines meiner Lieblingszitate hier ist ein recht deutliches Zitat vom heiligen Alfons, dem Kirchenlehrer, dem großen Moraltheologen aus Süditalien. Wer betet, wird gerettet, wer nicht betet, wird verdammt werden. Das haben viele Heilige gesagt. Was ist die biblische Grundlage? Man kann sagen, Gott ruft den Menschen zum Dialog. Wir sehen schon im Alten Testament, dass das Gebet sich zeigt als persönliche Begegnung mit Gott. Wir lesen in Genesis 18, wie Abraham mit Gott verhandelt. Wir lesen in Exodus 33, wie Moses spricht von Angesicht zu Angesicht mit Gott. Ganz besonders schöne Bibelstelle. Wir finden die Psalmen, das größte Buch der Bibel, die 150 Psalmen, das große Gebetsbuch Israels, das Gebetbuch der Kirche, kann man auch sagen. Die Priester sind verpflichtet, unter Sünde täglich ihr Brevier zu beten. Wenn jetzt ein Priester das eben im alten überlieferten lateinischen Ritus macht, dann betet er pro Woche den ganzen Psalter durch, also alle 150 Psalmen. Es hat mal jemand gesagt, wir sind schwach, wir wissen gar nicht, wie wir beten sollen. Steht ja auch in der Bibel so. Deswegen hat Gott selbst uns eben Worte gegeben, mit denen wir ihn würdig preisen können. Das ist dann das Wort Gottes. Die Psalmen sind aus der Bibel, wie gesagt. Das hält der Teufel auch nicht aus. Das Wort Gottes lesen wir bei berühmten Mystikern der Kirche. Das ist dieser schöne Zusammenhang, dass die Gläubigen, die ihren Rosenkranz-Psalter beten, früher dann immer 150, Ave Marias, drei Rosenkränze, freudenreich, schmerzhaft, glorreich, dass das dann mit den 150 Ave Marias die Einleitungsgebete abgezogen, eben die gleiche Zahl ist wie die 150 Psalmen, die dann die professionellen Beter, sage ich einmal, die Priester, Klosterleute beten, übereinstimmt. Da ist schon sehr viel eben vom Gebet gesprochen im Alten Testament, wenn wir an den Jona denken, Bauch des Walfischs war, wenn wir eben an die anderen Propheten denken. Und dann wird im Neuen Testament das Gebet durch Jesus Christus natürlich noch einmal vertieft. Jesus Christus ist sozusagen der Lehrer des Gebetes schlechthin. Jesus betet selbst, können wir lesen. Er betet vor wichtigen Entscheidungen. Er betet in der Nacht, ganze Nächte durch. Er betet im Leiden. Er lehrt uns das Vaterunser, Matthäus 6. Das perfekte Gebet, kann man sagen. Im Vaterunser ist alles enthalten. Wenn ihr betet, sollt ihr sprechen, Vater unser im Himmel. Das Gebet wird dadurch kindliche Beziehung zum Vater. Wir machen an dieser Stelle eine kurze Pause und hören etwas Musik. Grüß Gott, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Sie hören einen Vortrag über das Thema das Gebet Dialog mit Gott. Wir haben darüber gesprochen, dass Jesus Christus der Beter schlechthin ist, dass er uns das Vaterunser lehrt. Und das Vaterunser ist einfach das Gebet schlechthin, kann man auch sagen. Wie soll es anders sein? Es kommt von Gott selbst. Wir sehen, wie unser Gebet auch aufgebaut sein sollte, dass es uns zuerst um das Reich Gottes geht, wie die Bibel sagt. Alles andere wird uns dann dazugegeben werden. Das sehen wir auch beim Vater Unser. Bevor wir um unsere Dinge bitten, beten wir um die Ehre Gottes zu vermehren. Vater Unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Das sind diese drei wunderschönen Bitten, um die Ehre Gottes zu vermehren sozusagen, dass Gott anerkannt wird, wie es ihm gebührt. Und dann beten wir um unsere Anliegen. Jesus Christus, der eben auch die Psalmen gebetet hat, das ist auch so schön, diese Vorstellung, dass Jesus mit den Aposteln, mit der Gottesmutter Maria, die Psalmen gebetet und gesungen hat, das Gleiche, was wir als Priester beten, was eben auch die Gläubigen gerne immer jederzeit beten können. Gibt es auch ganz schöne Apps für das Handy. Man sagt, das Stundengebet der Kirche ist nach der Heiligen Messe das zweitstärkste Gebet, weil es das Gebet der Kirche ist. Was sagt das Lehramt der Kirche über das Thema Gebet? Das ist ein ganzer Hauptteil im Katechismus der Heiligen Kirche, die Nummern 2558 bis 2865. Gebet ist Gnade, heißt es hier. Der Mensch sucht Gott. In Wirklichkeit ruft Gott zuerst den Menschen. Gebet ist Zeichen eben des Bundes, also der Freundschaft, wobei ein Bund noch etwas Stärkeres ist als eine Freundschaft. Gebet gehört zum Bund zwischen Gott und Mensch. Gott, der zweimal einen besonderen Bund mit den Menschen geschlossen hat. Im Alten Testament der Regenbogen auch als Bundeszeichen und dann der neue und ewige Bund in, mit und durch Jesus Christus, die Heilige Kirche. Gebet ist Gemeinschaft mit Jesus Christus. Man kann also sagen, christliches Gebet geht immer durch Jesus Christus im Heiligen Geist zum Vater. Das sehen Sie in der Heiligen Liturgie, dass die meisten Gebete eben an Gott, den Vater, gerichtet sind. Dass sie dann eben immer den klassischen Abschluss finden, durch Jesus Christus, deinen Sohn, unseren Herrn und Gott, den Einer des Heiligen Geistes, mit dir lebt und herrscht in alle Ewigkeit. Manche Gebete werden auch an den Heiligen Geist gerichtet, das ist natürlich auch möglich. Wir sollten auch wirklich eine Freundschaftsbeziehung haben mit allen drei Personen der heiligsten Dreifaltigkeit. Es gibt wunderschöne Gebete zu Gott, dem Vater. Es gibt wunderschöne Gebete zum Heiligen Geist, der sowieso leider sehr vernachlässigt wird und sehr stiefmütterlich behandelt wird. Wenn dann zum Beispiel ein Gebet zum Heiligen Geist gebetet wird, dann heißt es die Schlussformel anders. Dann heißt es, der du lebst und herrschst mit Gott, dem Vater, in der Einheit des Heiligen Geistes. Ja, das ist auch biblisch natürlich fundiert, denn wir wissen ja, dass in der Bibel steht, wir sollen eben immer im Namen Jesu Christi beten. Das sieht man bei den evangelischen Christen auch sehr schön, dass sie dann oftmals auch frei beten. Das ist auch bei uns oftmals schon vernachlässigt. Viele spulen dann immer mal ihr Standardgebet ab, oftmals recht hastig abgebetet, sage ich mal. Das eigene Herz ist das beste Gebetbuch, hat jemand mal gesagt, wenn man frei betet von Herzen, das hat eine große Kraft. Und dann wird dann oftmals am Ende noch gesagt, im Namen Jesu Christi. Das Gebet ist notwendig für das Heil. Das ist die traditionelle Lehre der Kirche, das bestätigt natürlich auch der Katechismus. Wer betet, wird gerettet werden, wer nicht betet, wird verdammt werden. Man kann 5 grundlegende Formen des Gebets unterscheiden. Lobpreis, Gott wird um seiner selbst willen verherrlicht. Anbetung, der Mensch erkennt Gottes Größe. Anbetung ist Unterwerfung, so in diesem Sinn. Angebetet wird nur Gott. Die Heiligen werden verehrt. Maria wird mit besonderer Wertschätzung besonders verehrt. Angebetet wird nur Gott. Dank, Antwort auf empfangene Gnaden, kann man sagen. Das ist auch wohl bei vielen so, dass man eigentlich kaum betet und dann, wenn es eben mal einem schlecht geht, dann betet man doch einmal, lieber Gott, mach das, lieber Gott, ich brauche das. Dann macht das Gott noch sogar in seiner Barmherzigkeit und Großzügigkeit und dann sagt man schon gar nicht einmal Danke. Das wäre schon im menschlichen Miteinander undankbar und unhöflich und Gott gegenüber natürlich umso mehr. Schön ist, wenn dann beim Gebet sich das Bitten und das Danken wirklich abwechselt. Bitte für sich selbst und andere Bittgebete. Gibt es ganze Bibliotheken von wunderschönen Gebetbüchern. Auch die Heiligen haben viele Gebete geschrieben. Und dann Fürbitte, könnte man nochmal sagen, ist eigentlich das gleiche fast wie Bittgebet. Teilnahme an der Liebe Christi. Und die Bibel sagt ja selbst auch, das erwarte ich auch von euch, dass ihr für alle Fürbitte einlegt. Es gibt 3 große Ausdrucksweisen und Arten des Gebets, kann man sagen, wie das auch der Katechismus eben darstellt. Erstens das mündliche Gebet, zweitens die Betrachtung oder Meditation, kann man auch sagen. Meditation ist ein Begriff, der oftmals auch etwas falsch verstanden wird vielleicht. Auch in den östlichen Religionen, die ich nicht wirklich empfehle, da wird dann viel meditiert, aber das hat dann eben mit der christlichen Meditation nicht mehr so viel zu tun. Und dann noch die Kontemplation. Mündliches Gebet, Beispiel das Vaterunser, der heilige Rosenkranz, die Psalmen. Es ist natürlich so, dass das sich auch überschneidet. Es hat jemand mal gesagt, der Rosenkranz ohne Betrachtung ist wie ein Leib ohne Seele. Der Rosenkranz ist mündliches Gebet, gerade wenn wir ihn dann auch in der Gemeinschaft laut beten. Aber erst auch hier die 2. Gebetsart, erst auch Betrachtung. Denn der Sinn der Rosenkranz-Geheimnis ist ja gerade der, dass wir nachdenken über das Leben Jesu Christi. Was soll das mir sagen? Was soll das in meiner konkreten Lebenssituation für mich sagen? Dass wir an der Hand Mariens eben über das Leben von Jesus Christus nachdenken. Betrachtung. Was ist eine Betrachtung? Dass man eben, wie das Wort schon sagt, eben länger verweilt bei etwas, dass man es sich anschaut, dass man sozusagen darüber nachdenkt. Was soll das mir jetzt sagen? Betrachtung natürlich mit der Bibel, mit geistlichen Texten, Bildern. Ein guter Priester hat mal gesagt, er hätte gelesen, wie bei der heiligen Theresia von Avila, der großen Lehrerin des Gebetes, eben nachzulesen ist. Wie hat ihre Gebetskarriere, möchte ich einmal sagen, begonnen, indem sie eben ein kleines Bildchen einmal in die Hand bekommen hat von Jesus, ich glaube im Ölgarten. Dann hat sie sich das angeschaut und darüber nachgedacht. Betrachten die Geheimnisse des Glaubens natürlich. Und dann ist das so, dass durch dieses Betrachten eben auch Gott sozusagen durch uns spricht, zu uns spricht. Es ist so, dass der heilige Pater Pio einmal gesagt hat, wer liest, der sucht Gott, wer aber betet und betrachtet, der findet Gott. Also, dass wir nicht nur hastig über eine Bibelstelle hinweglesen, sondern dass wir uns konzentrieren, auch zum Heiligen Geist beten davor. Und dann kann man auch sagen, lieber Gott, was willst du mir sagen? Sprich, o Herr, dein Diener hört. Und dann werden sie merken, dass Gott nicht untätig ist und dass man dann vor allem, wie die Lehrer sagen, auch selber dann eben sich Vorsätze macht. Ah, das habe ich jetzt gelernt, das sollte ich hier ändern, das ist nicht gut. Das ist auch ein großes Gnadenmittel. Nicht umsonst ist es so, dass auch in den Klostergemeinschaften da eine längere Zeit regelmäßig eingeräumt wird der Betrachtung. Kontemplation, ein liebendes Verweilen bei Gott, kann man sagen. Die Tradition der Kirche kennt viele geistliche Meister des Gebetes. Ich möchte einfach noch einmal, ohne das groß zu kommentieren, einige wunderschöne Zitate nennen. Die Kirchenväter, der heilige Augustinus, der gesagt hat, das Gebet ist der Schlüssel des Himmels. Oder der heilige Johannes Chrysostomus, das Gebet ist Licht der Seele. Die Mystiker, eine der größten Lehrerinnen, die schon genannte Therese von Avila. Wunderschön, wie sie das definiert hat, was Gebet ist. Gebet ist nichts anderes als ein vertrauter Umgang mit dem, von dem wir wissen, dass er uns liebt. Gebet, ich wiederhole das nochmal, weil es so schön ist. Gebet ist nichts anderes als ein vertrauter Umgang mit dem, von dem wir wissen, dass er uns liebt. Das Gebet ist das Tor zu allen Gnaden. Der liebe Gott liebt sozusagen das Gebet auch über alles. Auch wenn wir in Demut kommen und bitten um verschiedene Dinge, die wir brauchen. Und dann auch der deutliche Ausspruch hier, wer das Gebet aufgibt, braucht keinen Teufel mehr. Das habe ich auch bei den kirchlich empfohlenen Mystikern gelesen, wo es eben einmal hieß, das Gebet ist die stärkste Waffe, die wir haben. Und wenn ein Mensch wirklich das Gebet aufgibt, dann ist es nicht schwer für den bösen Feind, ihn zu überwältigen. Der Mitstreiter von Therese von Avila, der heilige Johannes vom Kreuz, Gott spricht im Schweigen, das ist auch sehr schön. Ein kurzer Akt reiner Liebe ist wertvoller als viele Werke. Die heilige Therese von Lisieux, für mich ist das Gebet ein Aufschwung des Herzens oder das Gebet ist ein einfacher Blick zum Himmel. Wir können auch in der Natur und überall eben die Handschrift Gottes erkennen. Ich wohne im Fürstentum Liechtenstein, das ist natürlich eine besonders schöne Gegend von der Natur her. Es ist schön, dass man in einer Gegend wohnen kann, wo andere zum Urlaub hinfahren, hat jemand mal gesagt. Und allein schon die Berge, auch wenn ich jetzt nicht oft in die Berge hochgehe, aber allein schon die Berge ringsherum zu sehen, 360 Grad eigentlich, ist jedes Mal erhebend und schön und majestätisch. Ich finde auch, dass die Berge irgendwo einen immer an Gott erinnern. Der heilige Franz von Sales sagt, das Gebet öffnet unser Herz für Gott. Er spricht auch über die Betrachtung, eine halbe Stunde Betrachtung am Tag. Außer wenn man viel zu tun hat, dann braucht man eine ganze Stunde. Das ist hier auch interessant, das ist eigentlich das Gleiche eben, was die heilige Mutter Teresa gesagt hat. Wir beten so und so viel, und wenn wir viel zu tun haben, müssen wir noch mehr beten. Der heilige Alfons, den ich schon genannt habe, Alfons Maria von Liguori, der große Theologe des Gebetes. Wer betet, wird sicher gerettet. Das Gebet ist das große Mittel zum Heil. Oder der sehr verehrte Pater Pio aus Italien, das Gebet ist die beste Waffe. Betet, hofft und sorgt euch nicht. Das ist auch sehr schön. Betet, hofft und sorgt euch nicht. Der heilige Pater Pio, der auch ein großer, großer Rosenkranzbeter war, der dann noch gesagt hat, dass er das als sein Testament verstanden wissen möchte, dass wir die liebe Gottesmutter Maria verehren sollten und dass wir den heiligen Rosenkranz beten sollten. Als Abschluss vom ersten Teil über das Gebet noch das Thema Hindernisse im Gebet. Der Katechismus nennt hier mehrere Schwierigkeiten. Zerstreuung, der Geist schweift ab. Trockenheit, ein Gefühl der inneren Leere. Trägheit, Acedia, geistliche Müdigkeit. Die Heiligen betonen, Treue im Gebet ist wichtiger als Gefühle. Das ist auch so, dass wir das von den Gläubigen so oft in der Seelsorge, auch im Beichtstuhl hören. Ich war beim Gebet zerstreut. Es war so eine Trockenheit. Ich bin froh, dass ich das im Studium gleich gelernt habe vom Lehrer, guter Lehrer eben in der spirituellen Theologie, Professor Dr. Wolfgang Buchmüller von Heiligenkreuz, wo er uns das eben beigebracht hat, dass das normal ist sozusagen, wenn man irgendwo Zerstreuung, Trockenheit eben empfindet, dass das sogar ein gutes Anzeichen sein kann, dass man nicht mehr in den Kinderschuhen steckt, sondern schon etwas fortgeschritten ist im Gebetsleben. Dass Gott das auch zulässt, der Pater Purb, der große Lehrer auch über das Gebet, spricht ja davon, dass wir das Gebetsleiden nennen können. Gefühle sind für uns uninteressant, muss man sagen. Das Gefühl kommt und geht, wie es will. Aber wenn wir dann beten, auch wenn es eben trocken ist, wenn es zerstreut ist, dann geht es uns um Gott und nicht um uns selbst, dass wir jetzt große Tröstungen im Herzen erwarten. Solange wir uns eben bemühen, so gut wie möglich zu beten und freiwillige Zerstreuungen, Ablenkungen eben ausschließen, ist Gott sicher zufrieden mit unserem Gebet. Wenn natürlich einer dann sagt, Herr Pater, immer wenn ich einen Horrorfilm anschaue, bin ich beim Gebet danach so zerstreut, dann könnte man natürlich schon sagen, okay, dann hör auf mit diesen satanischen Sachen, dann wirst du merken, dass du dich auch beim Gebet besser konzentrieren kannst. So viel zum ersten Teil. Ich werde im zweiten Teil dann fortfahren mit dem Thema Eigenschaften des christlichen Gebets. Möge Gott Sie jederzeit segnen und Ihr geistliches Leben segnen. Möge Gott Ihnen auch die Gnade schenken, dass Sie gerne beten, viel beten und gut beten. Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Gelobt sei Jesus Christus in Ewigkeit. Amen. Maria mit dem Kinde lieb, uns allen deinen Segen. Thank you. liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, liebe Hörerfamilie. Mein Name ist Kaplan Tobias Hauenstein. Ich bin ein Diözesanpriester aus dem Erzbistum Vaduz-Liechtenstein. Ich freue mich immer darüber, wenn ich etwas machen kann. Ich finde das Radioapostolat eben so wichtig und schön. Und ich bemühe mich hier jetzt, eine kleine Vortragsreihe zu halten über das Thema das Gebet, Dialog mit Gott. Wir haben im ersten Teil schon einiges gehört. Was ist Gebet? Was sind Hindernisse im Gebet? Was sagen die Heiligen zum Gebet? Was für Formen des Gebetes gibt es? Was ist die biblische Grundlage? Und ich möchte hier nahtlos anschließen mit dem Thema Eigenschaften des christlichen Gebetes. Das christliche Gebet sollte demütig sein. Stolz hat ja nichts zu suchen. Demütig heißt, dass ich bescheiden bin, dass ich weiß, dass ich ein Sünder bin vor Gott, dass ich mich da nicht wichtig machen brauche. Das Gebet sollte vertrauend sein. Jesus hat selbst gesagt, Matthäus 7, bittet und ihr werdet empfangen. Wir vertrauen darauf, dass Gott jedes Gebet hört. Beten ist nicht wie eine Kaffeemaschine, wo sie oben die Münze reinschmeißen und dann nur auf den Knopf drücken brauchen und dann kommt das Produkt raus, das sie angewählt haben. Für manche Sachen muss man lange beten, das ist dann auch der dritte Punkt hier. Beharrlich sollte das Gebet sein. Von der heiligen Theresia von Avila ist überliefert, dass sie einmal lange für etwas gebetet hatte, dass es aber nicht erfüllt wurde sozusagen. Sie hat sich dann gedacht, naja, okay, dann ist das nicht der Wille Gottes, dann bete ich nicht mehr dafür. Und am nächsten Tag hat dann Jesus zu ihr gesagt, wenn du noch einen Tag länger gebetet hättest, dann hättest du es bekommen. Für manche Sachen lohnt es sich, jahrelang zu beten. Denken wir an die heilige Monika. Bitte für uns, die Mutter des heiligen Augustinus. Wie viele Jahre, wie viele Stunden hat sie wohl gebetet, bis ihr Sohn sich bekehrt hat. Aber als er sich dann bekehrt hat, hat er sich richtig bekehrt. Er ist einer der größten Heiligen der Kirchengeschichte geworden. Bischof, Kirchenlehrer. Und natürlich im Glauben sollten wir beten. Praktische geistliche Ordnung des Gebets. Viele Heiligen empfehlen, dass man auch sozusagen eine gewisse Routine hat, eine gewisse Ordnung und Struktur. Wie oft soll man beten? Das kann man auch noch ansprechen. Man sollte eigentlich zumindest morgens beten. Vor dem großen Essen und dann abends beten und in Versuchungen, wenn wir in der Versuchung sind, eine Sünde zu begehen, empfiehlt es sich auch sehr, Gott darum zu bitten, dass wir ihm treu bleiben. Tägliche Praxis, Morgengebet, Schriftbetrachtung und wenn es 5 Minuten sind, täglich in der Bibel lesen, Rosenkranz, geistliche Lesung, Abendgebet, da gibt es hunderte und aberhunderte, tausende Bücher, eben die es sich lohnen, gelesen zu werden. Und natürlich das Zentrum, die Heilige Messe, die Heilige Eucharistie. Das höchste Gebet der Kirche ist die Heilige Messe. Die Heilige Messe ist Gebet, aber sie ist natürlich noch viel mehr als Gebet, viel mehr als eine Gebetsversammlung, weil ja das Kreuzesopfer von Jesus gegenwärtig ist und wir überreich mit den Früchten und Gnaden, die Jesus für uns erworben hat, ausgerüstet werden. Ich nenne noch einige Zitate der Heiligen über das Gebet. Danke Ihnen sehr fürs Zuhören. Ich wünsche Ihnen alles Gute, Gottes Segen. Es gibt zurzeit, habe ich gelesen, das ändert sich natürlich auch immer wieder, 25 kirchlich anerkannte Marienerscheinungsorte. Es gibt natürlich viel, viel mehr noch, wo bei den Gläubigen kein Zweifel besteht, dass das übernatürlich ist, dass das auch eben eine echte Erscheinung ist. Und das kann einem ja auch keiner verbieten, wenn jetzt jemand sagt, ich fahre mal nach Garabandal, das ist einer dieser Orte, wo eben, was auch schon wieder ziemlich rehabilitiert worden ist, wo die Früchte auch sehr groß sind, sehr gut sind, kann einem keiner verbieten, wenn wir nach Garabandal fahren, einmal nach Nordspanien, den Berg hinauf und dort beten, dort in der Sebastianskirche in die Heilige Messe gehen, einen Spaziergang machen zu den drei Pinien und dort den hochheiligen Rosenkranz meditieren. Der heilige Johannes vom Kreuz zum Beispiel hat gesagt, im Gebet spricht der Mensch im Vertrauen, was er in seinem Inneren fühlt. Das Gebet ist der Atem des Heiligen Geistes, sagt der heilige Franz von Sales. Auch besonders schön dieses Zitat hier vom selben Heiligen: Der beste Moment für das Gebet ist immer der gegenwärtige Moment. Der heilige Padre Pio, der gesagt hat, wenn du betest, wird der Himmel antworten. Der heilige Franz von Assisi, der gesagt hat, lass uns beten, nicht nur mit Worten, sondern auch mit Taten. Das wahre Gebet ist, den Willen Gottes zu tun. Der heilige Ignatius, der große Beter, Ignatius von Loyola, im Gebet wird der Mensch immer mehr in Christus verwandelt. Der heilige Gregor der Große, der erst gefeiert worden ist im Kalender der Kirche, der wahre Gebetsgeist besteht darin, den Willen Gottes zu suchen und ihm zu gehorchen. Oder der heilige Bernardin von Siena, das Gebet ist der Weg, der uns mit Gott vereint. Durch das Gebet wird die Seele mit göttlicher Liebe entflammt. Die Kirchenväter, das ist auch so schön, dann, wenn man wirklich ganz zurückgeht, heiliger Clemens von Rom, heiliger Ignaz von Antiochien zum Beispiel, das sind Apostelschüler sogar noch, die selber eben bei den Aposteln die Schulbank gedrückt haben. Der heilige Clemens von Rom hat gesagt, das Gebet ist die Mitte des christlichen Lebens. Wer betet, erfährt die Gegenwart Gottes. Ich finde auch immer, dass das spannend ist, dass es einem irgendwie beim Gebet auch nie langweilig wird. Wenn ich einmal im Auto sitze und stundenlang irgendwo hinfahren muss und meine Rosenkränze bete oder andere Sachen bete, die ich gerne bete, irgendwie wird das einem niemals langweilig. Wenn man mal in einer Versammlung und Konferenz sitzt, das ist teilweise so eine bleierne Langweiligkeit, dass man es kaum aushält, aber beim Gebet wird es einem niemals langweilig. Das Gebet ist ein Werkzeug der Einheit der Kirche, sagt der heilige Ignatius von Antiochien. Der heilige Irenäus von Lyon sagt, im Gebet erlangen wir die Kenntnis des göttlichen Willens. Der Tertullian, der gesagt hat, das Gebet ist die Waffenrüstung der Christen, sie schützt uns vor den Angriffen des Feindes. Origenes, der gesagt hat, das Gebet ist der Weg zur Erleuchtung des Geistes. Wer betet, erhält das Licht des Heiligen Geistes. Und was brauchen wir in dieser Zeit der Verwirrung, in der wir leben, mehr als die Unterscheidung der Geister, das Licht des Heiligen Geistes. Der heilige Cyprian, der gesagt hat, im Gebet suchen wir die Gnade Gottes, die uns stark im Glauben macht. Wunderschön, was hier der heilige Hieronymus sagt. Im Gebet sind wir niemals allein, denn Christus betet in uns. Die drei Personen der heiligen Dreifaltigkeit können wir niemals trennen. Ja. Sie sind immer ineinander, immer verbunden auch. Und die Bibel sagt ja auch, dass der Heilige Geist in uns betet mit unaussprechlichem Seufzen. Der heilige Athanasius von Alexandrien, bitte für uns, der große Dulder und Bekenner, wer im Gebet zu Gott spricht, ist ein lebendiger Tempel Gottes. Das Gebet ist der Eintritt in das innere Heiligtum, in das wahre Leben in Gott. Basilius der Große, das Gebet ist der göttliche Dialog, bei dem der Mensch sich in Gottes Gegenwart stellt. Der heilige Gregor von Nazianz, der gesagt hat, das Gebet ist der Schlüssel, der uns den Zugang zu Gott öffnet. Oder auch, im Gebet spricht der Mensch mit Gott als mit einem Vater. Der heilige Augustinus noch einmal, der gesagt hat, im Gebet können wir die Wahrheit finden und die Liebe Gottes erfahren. Der heilige Johannes von Damaskus noch einmal, das Gebet ist die innigste Form der Vereinigung mit Gott. Theodor von Mopsuestia, das Gebet ist die stärkste Waffe des Christen. Es bekämpft alle Versuchungen des Teufels. Oder Maximus der Bekenner, das Gebet ist die ständige Erinnerung an Gott, die uns im Glauben stärkt. Und noch der heilige Johannes Chrysostomos, der gesagt hat, das Gebet ist das wirkliche Leben der Seele. Ohne Gebet kann die Seele nicht leben. Unser Leib kann ohne Nahrung nicht leben, ohne Trinken. Unsere Seele kann ohne Gebet nicht leben. Gibt es einen Menschen, der nicht weiß, was Beten heißt, was das sein soll? Wohl kaum. Sogar wenn man einem erklärten Atheisten sagt, ich bete für dich, sagt er normalerweise Danke und meint es ernst, ohne Spott. Wir sehen das in jedem eigentlich, das angelegt ist, dass das etwas Normales ist, das Beten. Fast jeder kennt auch das Sprichwort, Not lehrt beten. Spätestens, wenn jemand dann wirklich in Not ist, in Lebensgefahr ist, da fangen dann viele, viele das Beten an. Sonst hat man sich abgelenkt, zerstreut, hat das verdrängt. Ja, wenn ich einmal alt bin, werde ich fromm. Aber dann, wenn wir wirklich in existenzieller Not sind, dann fangen wir doch das Beten an, lieber spät als nie. Eines ist klar natürlich, Beten lernt man nur durch Beten, wie man zum Beispiel Tennis spielen nur durch Tennis spielen lernen kann. Vielleicht hat es schon einmal einen gegeben, ich weiß das nicht, der gesagt hat, okay, ich schaue mir jetzt jedes Tennisspiel an und dann sehe ich das ja und dann bin ich automatisch ein guter Tennisspieler. Ich habe alle Tricks mir abgeschaut, aber das funktioniert natürlich nicht. Tennisspielen lernt man nur durch Tennisspielen und Beten lernt man nur durch Beten. Es ist klar, dass es immer wieder Überwindung kosten wird, dem Gebet treu zu bleiben. Der Teufel wird alles versuchen, um uns vom Gebet abzuhalten. Daran können wir auch erkennen, wie wichtig das Gebet ist. Das kann wohl jeder eben bestätigen, dass wenn wir sagen, okay, was könnte ich jetzt machen die nächste Stunde, ich bete jetzt mal den heiligen Rosenkranz, dass uns fast automatisch drei verschiedene Sachen eben einfallen, die wir jetzt machen könnten. Schnell noch die E-Mails checken oder schnell noch mal hier in die Nachrichten schauen. Ja, da sehen wir, dass dieser geistige Kampf sehr real ist. Wenn wir in die Menschheitsgeschichte hineinschauen, sehen wir, dass immer gebetet wurde. Es wird auch immer gebetet werden. Die Menschen aller Zeiten und aller Völker haben gebetet und werden immer beten. Das mag manchmal vielleicht merkwürdige Formen angenommen haben oder dass man den falschen Adressaten hatte, weil man es nicht besser gewusst hat. Aber irgendwie wissen alle, was Beten ist und dass man beten sollte. Das Gebet ist die größte Macht in dieser Welt. Das gläubige, demütige, vertrauensvolle und gottergebene Gebet, das beharrliche Gebet kann alles bewirken, es kann Berge versetzen, wie die Bibel sagt. Denken wir zum Beispiel an den demütigen Zöllner, der eben es nicht wagt, hochzublicken und der ganz zerknirscht gebetet hat, Gott sei mir armen Sünder gnädig. Das Gebet, hat mal jemand gesagt, ist die einzige Macht, der Gott sich beugen wird, weil er uns eben versprochen hat, dass er unsere Gebete hört. Wenn wir um gute Dinge beten, vorausgesetzt, dann muss er uns sozusagen erhören, weil er es ja versprochen hat. Jesus Christus hat uns versprochen, dass alle unsere Gebete von Gott gehört werden. Markus 11,24 ist hier so schön. Darum sage ich euch, alles, worum ihr betet und bittet, glaubt nur, dass ihr es schon erhalten habt, dann wird es euch zuteil. Im Gebet ist alles enthalten, was Menschen bewegt. Das sehen wir auch an den Psalmen zum Beispiel. Da sind alle Stimmungen eben, die es gibt, enthalten. Vor allem aber, der Christ betet immer im Bewusstsein, dass Gott unser Vater ist, so barmherzig und liebevoll, wie Jesus ihn geschildert hat. Ich erzähle mal einen kleinen Witz hierzu, den ich ganz gut finde. Es ist einmal ein Atheist eben auf einen Kapuzinermönch getroffen und dann hat der Atheist, also der Ungläubige, mit einem ziemlich frechen Ton zu dem alten Pater gesagt, Ihre Beterei ist blöd, Gott ist tot. Lächelnd antwortete der Priester, Das wundert mich, vor einer Stunde habe ich noch mit ihm gesprochen. Kinder lernen sprechen, indem sie den Eltern zuhören und ihnen nachzusprechen versuchen. Wer mit Gott spricht, lernt Gottes Sprache, er lernt also Gott selbst kennen. Die großen Beter aus der Heiligen Schrift sind sehr beeindruckend. Wenn wir an Moses denken, der Herr und Mose redeten miteinander Auge in Auge, wie Menschen miteinander reden. Es ist von so großer Wichtigkeit, dass wir als Christen vor allem betende Menschen sind und immer mehr werden. Was die Nahrung für den Leib ist, das wiederhole ich gerne, ist das Gebet für die Seele. Einige Tage ohne Essen und Trinken können für den Leib schon durchaus gefährlich werden. Das weiß jeder. Kaum jemand denkt jedoch daran, dass das fehlende Gebet für unsere Seele auch gefährlich ist. Ein kluger Mann hat einmal gesagt, weil ich bete, glaube ich, und weil ich glaube, bete ich. Das ist wirklich ein sehr guter, tiefer Ausspruch. Weil ich bete, glaube ich. Weil ich glaube, bete ich. Wenn ich nicht an Gott glauben würde, würde ich auch nicht beten. Und wenn ich regelmäßig bete, dann wird mein Glaube auch immer mehr gefestigt und immer mehr vertieft. Viele haben sich schon gefragt, was heißt das hier, wenn die Bibel sagt, wir sollen alle Zeit beten, wir sollen immer beten. Ich kann noch nicht 24/7 beten. Oder hier bei Lukas 21,36, wacht und betet alle Zeit. Nur vom Gebet wird in der Bibel gesagt, dass es immer geschehen soll. Sie lesen nichts in der Bibel, dass man immer arbeiten sollte oder eine andere Arbeit immer machen sollte. Aber wachen und beten sollen wir alle Zeit. Es stimmt natürlich, dass wir nicht 24 Stunden am Tag beten können. Wenn wir daran denken, dass jetzt Gebet nur Aufsagen von irgendwelchen Texten wäre, so ist das auch gar nicht gemeint. Gebet ist die Hinwendung des Herzens zu Gott und unser Herz kann natürlich immer zu Gott hingewendet sein. Wir können und sollen alles, außer die Sünde, das geht natürlich nicht zur Ehre Gottes tun und dann wird alles zu Gebet. So kann unser ganzes Leben Gebet werden, wenn wir alles aus dem Glauben heraus tun. Sehr wichtig ist immer die Intention, die Einstellung, auch die Absicht, die wir haben bei etwas. Wenn Sie jetzt dann aufstehen an einem Tag, können Sie ja zum Beispiel sagen: Jesus, alles zu deiner größeren Ehre, alles zur Ehre Gottes, zur Rettung der unsterblichen Seelen. Und dann hat alles eine ganz große Kraft und dann ist auch alles wirklich Gebet. Die Bibel sagt ja auch, dass wir essen und trinken, ganz gewöhnliche, banale, möchte man fast sagen, Tätigkeiten zur Ehre Gottes verrichten sollen. Der heilige Paulus beschreibt das auch noch genauer im Epheserbrief 6,18. Hört nicht auf zu beten und zu flehen. Betet jederzeit im Geist, seid wachsam, hart aus und bittet für alle Heiligen. Man kann sagen, dass Sehnsucht nach Gott auch Gebet ist. Natürlich ist es uns nicht möglich, den ganzen Tag über mit gefalteten Händen und gesenktem Kopf im Gebet zu verweilen oder mündlich zu beten. Das kann Jesus nicht gemeint haben. Der heilige Augustinus erklärt dies so: Das Wesen des Gebets besteht in der Sehnsucht nach Gott. Wenn ich mich beständig nach Gott sehne, so bete ich auch ohne Unterlass. Die verborgene Sehnsucht nach Gott, eine Mischung aus Erinnerung, Bedürfnis nach dem Unendlichen und Heimweh nach Gott, kann auch dann lebendig erhalten werden, wenn man sich gezwungen sieht, andere Dinge zu tun. Beten ist nicht nur damit gleichzusetzen, dass man lange kniet, die Hände gefaltet hat oder viel redet. Es besteht vielmehr darin, einen beständigen und ergebenen Herzensantrieb zu dem zu wecken, den wir anrufen. Betet ohne Unterlass bedeutet, den Blick in allem, was wir tun, ständig auf den Herrn Jesus Christus gerichtet zu halten. Und das ganz unverkrampft, in der gleichen Weise, wie wir auch unsere lieben Angehörigen ständig im Hinterkopf haben, ohne dadurch aber von unserem Tun abgelenkt zu sein. Gott weiß, dass wir nicht so viel Zeit für das Gebet haben wie die Klosterschwestern oder Mönche. Wir sollten, wie gesagt, immer die Einstellung haben, alles zur größeren Ehre Gottes zu tun, dann wird alles zum Gebet. Die heilige Theresia von Avila hat dies sehr gut eben erkannt. Sie musste in der Küche arbeiten und sagte sich: Gott ist auch zwischen den Kochtöpfen. Ich habe das mal in einem Kloster oder in einer religiösen Einrichtung gesehen, in der Küche. Gott ist auch zwischen den Kochtöpfen. So kochte sie mit viel Liebe zur Freude der Menschen und zur Ehre Gottes. Liebe Hörerfamilie, Sie hören den zweiten Teil von Das Gebet, Dialog mit Gott. Zum Abschluss dieses Teiles noch einmal eine kleine Betrachtung über den Wandel in der Gegenwart Gottes. Es ist ganz besonders hilfreich, um Gott näher zu kommen, wenn man sich immer wieder bemüht, in der Gegenwart Gottes zu wandeln. Gott ist uns näher, als wir uns selbst sind. Römer 8 können Sie lesen: Nichts kann uns trennen von der Liebe Gottes, wie der heilige Paulus sagt. Gott ist also der, der immer 100%ig treu ist. Wie derselbe Apostel schreibt in 2. Timotheus 2, wenn wir untreu sind, bleibt er doch treu, denn er kann sich selbst nicht verleugnen. Es geht also hierbei darum, diese Gewissheit, dass Gott überall ist, alles sieht und hört und sogar unsere geheimsten Gedanken weiß, immer tiefer ins Herz sinken zu lassen. Der heilige Apostel Paulus hat dies tief verstanden, wenn er sagt: In Gott leben wir, bewegen wir uns und sind wir. Apostelgeschichte 17. Würde Gott die Welt, die Schöpfung nicht unaufhörlich im Dasein erhalten, würde alles sofort wieder in das Nichts zurückfallen, aus dem es gekommen ist. Besonders zu Beginn jedes Gebetes sollten wir uns bewusst machen, Gott sieht mich, Gott hört mich, Gott liebt mich. Das hat einmal ein Heiliger gesagt, ich glaube der heilige Franz von Sales. Mach das immer so, wenn du betest, setz dich in die Gegenwart Gottes. Gott sieht mich, Gott hört mich, Gott liebt mich. Das Bewusstsein, dass wir immer in der Gegenwart Gottes sind, ist auch ein sehr wirksamer Schutz gegen die Sünde. Überlegen wir uns, die meisten Sünden werden im Geheimen begangen. Betrug, Diebstahl, böse Gedanken und so weiter. Schon im Alten Testament in den Psalmen wird ein Sünder beschrieben, der Böses tut und sich dabei denkt, Gott sieht es ja nicht, er merkt es ja nicht. Vergleiche Psalm 94. Wenn der Dieb wüsste, dass der Kaufhausdetektiv direkt hinter ihm steht und alles beobachtet, würde er sicher keinen Diebstahl begehen. So kann auch das Bewusstsein, dass Gott stets bei uns ist, uns kräftig vom Bösen abhalten und zum Guten motivieren. Es ist wichtig, sich immer wieder feste Zeiten für das Gebet zu reservieren. Es hat mal jemand gesagt, halte die Ordnung und die Ordnung wird dich halten. Wir sollten uns immer wieder bewusst Zeiten für das Gebet reservieren, zum Beispiel für den täglichen Rosenkranz, ein gutes Morgen- oder Abendgebet, die regelmäßige, am besten tägliche Heilige Messe. Aus der täglichen Erfahrung wissen wir, dass ein vager Vorsatz, der nicht konkret genug ausgesprochen wird, meist wenig bringt. Wenn jemand sagt, in der Zukunft will ich mich mehr bewegen, ist das etwas anderes, als wenn er konkret festlegt, Montag und Mittwoch gehe ich ab jetzt regelmäßig mit meinen Kollegen zum Fitness. Jesus selbst hat uns das Beispiel eines ständigen Gebetes gegeben. Von ihm wird in den Evangelien gesagt, dass er am Tag bei der Abenddämmerung bzw. am frühen Morgen betete, dass er auch die ganze Nacht im Gebet verbrachte. Das Gebet war das Bindegewebe seines ganzen Lebens. Schön ist auch das Herzensgebet, das wir aus der östlichen Spiritualität kennen. Ich werde auch noch über das Thema Stoßgebete sprechen. In der östlichen Spiritualität ist der Rosenkranz nicht wirklich verbreitet. Auch bei den orthodoxen Christen, zum Beispiel in Russland. Sehr verbreitet ist jedoch das Jesusgebet. Durch das beständige Beten eines biblischen Satzes strebt man danach, immer zu beten. Im Lukas-Evangelium können wir lesen, als sie Jericho verließen, folgte ihm eine große Zahl von Menschen. An der Straße aber saßen zwei Blinde, und als sie hörten, dass Jesus vorbeikam, riefen sie laut, »Herr, Sohn Davids, hab Erbarmen mit uns!« Die Leute aber wurden ärgerlich und befahlen, ihnen zu schweigen. Sie aber schrien noch lauter, Herr, Sohn Davids, hab Erbarmen mit uns. Herr, Sohn Davids oder Jesus, Sohn Davids, hab Erbarmen mit uns oder Jesus, Sohn Gottes, hab Erbarmen mit uns oder hab Erbarmen mit mir. Das Jesusgebet besteht also aus der fortdauernden Wiederholung dieses Satzes. Das ist gut für den Blutdruck, das ist gut, um herunterzukommen. Und allein schon die Nennung des hochheiligen Namens Jesu hat eine so große Kraft. So können Sie Minuten oder ganze Stunden eben zubringen. Ein letzter Gedanke noch für den zweiten Abschnitt. Es ist ein Privileg, wie schon gesagt, beten zu dürfen. Wenn ein normaler Bürger die Gelegenheit hätte, mit dem Präsidenten oder einem weltbekannten Superstar zu sprechen, würde er leicht nervös und würde seine Freunde fragen, wie soll ich mit ihm sprechen? Die Wahrscheinlichkeit, dass er kaum ein Wort herausbekommen würde, wäre groß. Ein Privileg heißt hier, dass es ein großes Geschenk ist, dass wir mit Gott sprechen dürfen. Die Wahrscheinlichkeit, dass wir einmal mit einem Weltstar in Anführungsstrichen sprechen werden, ist recht gering. Mit dem unendlich großen und mächtigen Gott können wir jederzeit sprechen. Und das Schönste daran, Gott freut sich über jedes Gebet, er wartet sogar sehnsüchtig darauf, dass wir mit ihm sprechen. Und er wird jedes Gebet beantworten und belohnen. Umso mehr müssen wir uns bemühen, so gut, ehrlich und respektvoll wie möglich zu beten. So viel zum zweiten Abschnitt. Danke Ihnen fürs Zuhören. Es segne Sie und Ihr Gebetsleben und alle Ihre Anliegen. Der allmächtige Gott, der Vater und der Sohn und der Heilige Geist. Amen. Danke Ihnen fürs Zuhören. Ich wünsche Ihnen alles Gute und gottesreichen Segen. Es segne und beschütze Sie und alle Ihre Anliegen. Der allmächtige und gute Gott, der Vater und der Sohn und der Heilige Geist. Amen.
Amen.
Maria mit dem Kinde lieb.
Uns allen deinen Segen gib.
Amen.
Amen. Vielen Dank, liebe Hörerfamilie, dass Sie heute erneut mit uns unterwegs waren und mehr über die Schönheit und Reichtum des katholischen Glaubens erfahren wollten. Kaplan Dr. Tobias Hauenstein hat uns gezeigt, wie Gebet zum lebendigen Dialog mit Gott wird, offen, ehrlich und voller Vertrauen. Möge Gottes Nähe uns begleiten, stärken und durch das tägliche Gespräch mit ihm zu Frieden und Freude führen. Wir danken auch Kaplan Dr. Tobias Hauenstein für das gehaltvolle Referat und wir wünschen ihm von Herzen in seinem Apostolat und in seiner Medienarbeit den besonderen Segen Gottes an der Hand Marias. Vergelt's Gott und alles Gute. Liebe Hörerfamilie, wir danken Ihnen für Ihre Gebete, Ihre Opfer und Ihre Treue. Es verabschiedet sich am Mikrofon Andrea Marti. Püezi Gott!